Liebe Glaubensgeschwister, Freunde und Gäste hier in der Adventgemeinde Krankenhaus Waldfriede, liebe Patientinnen und Patienten auf den Krankenzimmern. Ein Lied, wie wir es gerade miteinander angestimmt haben, von der Suche nach dem Glück, nach dem Guten, nach dem Vollständigen, der Sehnsucht nach Gott, das kann eine christliche Gemeinde, das kann ein Christenmensch zu jeder Zeit singen. Es ist ja so allgemein, so grundlegend im Blick auf das Leben. Freilich, es fühlt sich unterschiedlich an, je nach Lebenssituation. Der Ton, der Klang, in dem das gesungen wird, ist in bestimmten Situationen eben unterschiedlich. Wenn es nicht nur das Alltägliche ist, wie es immer läuft, wie man sich mit seinem Leben arrangiert hat, wenn es eher das Bedrohliche, wenn es eher das Betrübliche, eher das Schmerzliche ist, eher das Belastende, dann ist das Singen von Suche nach Glück, nach Vollständigkeit ganz anders gefühlt und gedacht. Wir haben im Lied von Sorge und Schmerz gesprochen, haben von Ohnmacht und Furcht gesungen. Das steht ja nicht bloß im Kirchenliederbuch. Das liest man heutzutage in der Zeitung. Das kann entstehen, so ein Gefühl von Ohnmacht und Sorge und Furcht, wenn man die täglichen Nachrichten hört und sieht. Und es mag ja auch das Familiäre, das Persönliche, auch in diesem Krankenhaus sein, wo wir auf einmal spüren, das Leben, die Welt ist auf ganz andere Art in Unordnung, als man das vielleicht noch vor 8 Tagen gedacht hätte. Und so ein Wunsch nach Frieden und Freiheit, nach Einsicht und Beherztheit, wie wir es gerade miteinander angestimmt haben, solch ein Wunsch klingt ja ganz anders angesichts der Auseinandersetzung der militärischen im Nahen Osten oder angesichts des jetzt schon 4 Jahre, Gott sei es geklagt, bestehenden Krieges in der Ukraine. Und da spüren wir, dass diese Doppelung in diesem Lied versucht, einerseits auf den Alltag, die Realität des Lebens, wie wir es 6 Tage, 7 Tage die Woche führen, zu blicken und diese Realität, das Äußere, das auf uns einwirkt, ernst zu nehmen. Und zugleich der Versuch, dass was in unseren christlichen Herzen ist, im Glaubensbekenntnis ausgedrückt vom Vertrauen und Hoffen auf Gott, doch nicht untergehen soll in diesen äußerlichen Bedrängnissen und in dem, was wir dadurch innerlich fühlen, sondern tragender Grund für unser Leben ist, wird oder eben bleibt. Dieses Doppelte, dieses spannungsvolle Doppelte, dieses Miteinander von gegensätzlichen Kräften, einerseits Gott und der Glaube, andererseits die Welt und ihre Mächte, das kommt auch in dem Titel der Predigt zum Ausdruck. Erschüttert sein, unerschütterlich bleiben. Hätte ich dahinter in Klammern setzen sollen, bleiben wollen? Und ich sagte ja schon, Nahost, Ukraine, die globalen Machtverschiebungen, das politische Handeln, die militärischen Aktionen, das geht ja nicht einfach an uns vorbei und lässt uns nicht und kann und darf uns ja wohl auch nicht gleichgültig sein lassen. In solche Situationen hinein komme ich nun zu euch mit einem Psalmwort. Es findet sich im Psalm 125, nur wenige Verse, 5 Sätze in 3 kleinen Abschnitten, die auch in den meisten Bibeln als solche gekennzeichnet sind, nämlich mit einem kleinen Absatz dazwischen, Psalm 125. Die auf den Herrn vertrauend hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Um Jerusalem her sind Berge, und der Herr ist um sein Volk her. Denn das Zepter der Bosheit wird nicht bleiben über dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit. Herr, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzens sind. Die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr dahinfahren lassen, mit den Übeltätern. Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, Freunde und Gäste, mal abgesehen von den letzten Wörtern, die wir vielleicht gerade noch so im Ohr haben aus Psalm 125, ist der Eingang ja nun stark und vermutlich für jeden positiv. Es wird vom Vertrauen gesprochen auf Gott, und in diesen ersten beiden Versen aus Psalm 155 findet sich so etwas wie das Bekenntnis zu Gott. Hier ursprünglich das Bekenntnis der Gemeinde Israels, des Gottesvolkes, des Alten Testamentes zu seinem Gott. Aber auch wir können uns als christlich Glaubende ja hier mit einklinken. Dann wird in einem Zwischenvers eine Betroffenheit festgestellt, etwas Beschwerliches, Bedrohliches benannt, was nicht einfach bloß draußen in der Ferne ist, sondern auf erschreckende, unerklärliche Weise nahe kommt. Und daraufhin wird eine Bitte ausgesprochen für einen selbst und mit einem Gedanken von Unfassbarem auch im Blick auf andere Leute. Schauen wir uns diese 3 Teile unseres Psalms in dieser Verkündigung an, dann beginnt es mit einer Zuversicht, mit einer Überzeugung, für die man andere gratulieren kann und die man für sich selbst erbittet und erhofft oder wünscht. Da wird von einem Vertrauensverhältnis zu Gott gesprochen, das Menschen umfängt, wie, und jetzt kommt der erste bildhafte Vergleich, ein Wall von Bergen um eine bedrohte Stadt herum. Und die reale geografische Situation der Stadt Jerusalem wird hier als Metapher, als Sinnbild, als Beispiel, als Vergleich genommen. Und es wird gesagt, so wie die Berge um Jerusalem herum sind, so ist Gott um die, die auf ihn vertrauen. Naja, so umklammert sein, so umgeben sein, je nachdem, wie dicht das ist und je nachdem, was das für eine Macht ist, die einem da so umringt. Wäre Gott feindlich, dann würde ich gucken, dass ich das Weite suche. Eingekesselt will ich nicht sein. Und das ist ja in einer bedrohlichen Situation wirklich das Schlimmste, wenn man womöglich noch nicht mal mehr fliehen kann. Wäre Gott neutral, dann würde man ihn in seiner Größe bestaunen, so wie man die Majestät der Berge bestaunt. Ich habe das bis vor ein paar Jahren gemacht, wenigstens immer im Winterurlaub beim Skifahren, und habe gedacht, das ist toll, die Berge um mich herum, die mir aber weiten Platz lassen zum Abfahren. Aber dieser Gott, von dem hier die Rede ist, ist weder neutral zu den Menschen, die er umgibt, noch ist er feindlich. Er ist freundlich. Er begleitet, er beschützt, er umfängt, er umfasst, so wie Hände halten, so wie Liebe und Treue uns umfangen und uns eine Lebensgrundlage schenken, die uns nicht einengt, sondern aus- und aufatmen lässt und insofern trotz des Bildes uns Freiheit vermittelt mit Schutz. Natürlich ist das zunächst mal Israel, das alte Gottesvolk, das so redet. Aber die Eröffnung dieses Psalms, im Hebräischen wirklich das erste Wort, spricht von Menschen ohne irgendeine ethnische oder religiöse Einteilung vorher zu nennen. Einfach von Menschen, die von sich aus hin zu Gott ein Vertrauensverhältnis haben, die hoffen auf ihn, offenbar, weil er ihnen begegnet ist. Welche Erwartung haben sie? Wir werden nicht für immer fallen. Wir bleiben bestehen wie die Berge. Na ja. Ich wünsche jedem, der diese Zuversicht hat, und jeder, dass sie sowas erleben möchte. Aber nicht wanken, das kann doch wohl niemand von sich allen Ernstes behaupten. Na ja, ich kenne natürlich, weil ich ziemlich alt bin, noch dieses Lied. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Aber da ich kein Seemann bin und die meisten von uns eben offenbar auch nicht, auch wenn sie womöglich von der Waterkant kommen, wir wissen sehr wohl, wie viel uns manche Dinge tief erschüttern. Und sogar die Erde bebt ja zuweilen. Und es verschieben sich Erdplatten, es kommt alles ins Wanken. Nicht nur die Natur, sondern auch die Kultur und die Gesellschaft. Und es sind Lebenserschütterungen, die sowohl im Kleinen, im Persönlichen wie im Familiären geschehen. Und dann ist es das eigentlich Undenkbare und das Unwünschbare und das Unfassbare, das uns Angst und Schrecken versetzt. Krankheit, Krieg. Und wenn man diesen Vergleich nimmt aus Psalm 125, die Berge sozusagen als Schutzraum, die Berge als Schutzwall, dann ahnen wir schon von Anfang an in diesem Psalm, das ist nicht einfach das unbekümmerte, vertrauensvoll, hoffnungsvolle Leben mit Gott. Da ist Brisanz drin, da ist Bedrohliches hinter den Bergen. Und offenbar ist man nicht so total abgeschirmt, dass man in Splendid Isolation gar nichts mehr mitkriegen würde. Und mir scheint, das ist auch gut so. Denn es muss uns ja das, was da im Leben los ist, erreichen, damit wir begreifen, was es heißt, in der ganzen Bandbreite der Möglichkeiten Mensch zu sein. Und so wird das Bekenntnis in diesem Psalm, in den ersten zwei Versen, im ersten Abschnitt, angesichts einer Betroffenheit, eines Betroffenseins, einer Bedrohung formuliert, die förmlich in der Mitte dieses Psalms steckt, in diesem Vers 3. Da wird von einem Feldzeichen gesprochen, das sich erhebt, sozusagen von einer Fahne, die da weht. Und das ist nicht die Friedensfahne. Das ist die Fahne des Terrors. Das ist die Fahne von Zerstörung und Hass. Mit den Worten des Beters, es ist die Fahne, auf dem das Zepter der Bosheit abgebildet ist. Es ist das Herrschaftszeichen, unter dem man sich nicht finden möchte, weil sein Kennzeichen Unrecht und Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit ist, weil es das Zeichen von menschenfeindlicher, zerstörerischer Macht ist. Nun kann man ja überlegen, ob uns dieses Zeichen nicht als bedrohliches auf ganz unterschiedliche Art und Weise nahe kommt. In der Krankheit, die wir uns nicht ausgesucht und gewünscht haben, Krankheit des Körpers, des Geistes, der Seele, wenn da manches ist, was nicht mehr so leicht oder vielleicht gar nicht mehr verschwindet, nicht therapierbar ist. Aber hier natürlich geht es nicht so sehr um die innerpsychischen Dinge. Hier geht es um das äußere Ausgeliefertsein gegenüber Machthabern, die vom Gottesvolk her als gottlos, als verantwortungslos, sozusagen als ohne Gewissen gezeichnet werden. Die Mächtigen, die Machtgierigen, deren Hunger auf Menschen, auf Möglichkeiten, auf Geld, auf Einfluss keine Grenzen kennt, bedroht sein durch Willkür, vielleicht denkt einer an Russland und an die Ukraine. Ich denke mir schon, ukrainische Christen würden diesen Vers 3 sehr eindeutig zuordnen in ihrem momentanen Erleben. Wie ist das im Blick auf den Iran? Wie schätzen wir das ein im Blick auf das Völkerrecht und im Blick auf die Moral? Wir spüren, manchmal sind Dinge nicht so einfach, fein, säuberlich zu sezieren, wie das die Chirurgen, wenn es denn gelingt, tun, um ein Krebsgeschwür aus dem Körper zu entfernen. Und nun ist das eigentlich Spannende in diesem mittleren, bedrohlichen Vers 3, dass der Feind nicht bloß als Äußerer gesehen wird. Das ist ja schon schlimm genug, wenn wir den Mächtigen, den Machthabern ausgeliefert sind, seines politische, seines wirtschaftliche, seines kulturelle oder sonstige Kräfte. Nein, in Vers 3, in einer Art von Selbstberuhigung wird gesagt, dieses Zeichen darf nicht uns beherrschen, dieses Zeichen der Gottlosigkeit, der Menschenfeindlichkeit, denn auch die Gläubigen könnten geneigt sein, sich davon anstecken zu lassen. Der Anständige ist der Dumme, Frechheit siegt. Da könnte man doch glatt neidisch werden und sich überlegen, ob man nicht seine gute Kinderstube und seinen ganzen christlichen Anstand beiseite lässt und auch als Stinkstiefel und Terrorist durch die Welt zu gehen, um das Möglichste für sich herauszuholen. oder geht's euch nicht so, dann lasst diesen Gedanken einfach beiseite. Freilich, in unserem Vers 3 wird das so an- und ausgesprochen. Das darf nicht auf immer gelten, sonst könnten auch wir die Hände ausstrecken, die Gerechten, und könnten zur Ungerechtigkeit verführt werden. Keine Frage, diesen Vers 3 haben Menschen in Israel alttestamentlicher und auch neutestamentlicher Zeit brutal und buchstäblich erlebt. Die Vernichtung der Identität, sei es politisch, sei es versucht religiös. Die Assyrer im 8. Jahrhundert, die Babylonier im 6. Jahrhundert und auch in der sogenannten Hellenisierung mit Antiochos dem 4. im 2. Jahrhundert geht es ja nicht einfach bloß um ein universales Kulturgut, das auch Israel nahegebracht werden soll, sondern um massive Eingriffe in den Kult, um Auslöschen religiöser Identität. Und wir spüren, dass der Beter zu Recht sagt: Gott, lass das vorübergehen. Lass uns davon nicht infiziert werden. Wir wollen uns damit nicht identifizieren. Und wir wissen, auch religiöse Menschen sind nicht gefeit, machtgierig zu sein und ihre Macht und ihren Einfluss zu erweitern. Auf die Karte der Ungerechtigkeit, der Ungleichheit zu setzen. Darum braucht es auch in Kirche und Gemeinde Transparenz, Offenlegung von Motiven, Klarheit und Deutlichkeit, welche Werte uns begleiten und bewegen sollen. Und wenn wir wirklich geprägt sind von Gottes Glauben und Gottes Liebe, dann ist doch die Kehrseite der Medaille, die zweite Seite, die Liebe zum Leben, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu jener Welt als Schöpfung Gottes, in die der Herr seinen Sohn Jesus Christus zum Heil geschickt hat. Und so heißt dieser Vers schlussendlich, die Gottgläubigen mögen auf sich und aufeinander achten, dass da nicht ein falscher Geist in ihnen ist, der Geist der Hass und der Hetze, der Feindschaft und Gewalt, und dass Leitung dem Guten dient und nicht Herrschaft ist, sondern Gemeinwohl fördert. So entscheidet sich der Beter, die Beterin von Psalm 125, der Anfechtung der Machtgierigen und der Machtgeilheit zu widerstehen. Er will hingewandt zu Gott leben und so bleiben. Und darum die schlussendliche Bitte in den letzten beiden Versen unseres Psalms. Da heißt es in Vers 4 wieder, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Gott, sein Name, der alttestamentlich bekannte, steht hier zweimal im Abschluss, so wie er zweimal am Anfang steht. Und dieser Gottesname sozusagen vierfach, wie in allen vier Ecken der Welt, das Leben von Gläubigen rahmt. Herr, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzens sind. Und man könnte geneigt sein, das so als ein Belohnungsschema zu denken. Wir waren immer fromm, wir haben es uns verkniffen, unsere eigenen Machtspielchen und Ränkespiele zu machen. Herr, nun musst du aber dieses verzichtsvolle Leben belohnen. Man kann das so lesen und hören, aber ich denke, es würde uns selbst im Glaubensleben das Entscheidende entgehen, wenn wir das Jetzige unter dem Gesichtspunkt von zwangsweise Verzicht leben würden, in der Hoffnung, wir kriegen im Jenseits die Belohnung für alles, was uns verloren gegangen oder weggeblieben ist. Nein, ich denke, das, was Glaube an Gott heißt, zeigt seinen Wert, sein Gutes, sein Hilfreiches, die tragende Kraft schon in diesem Leben. Und dann hoffen wir darauf, dass das in Ewigkeit nicht verloren gehen wird, nicht am Ende sein wird, sondern sich bei Gott vollendet. Und so erinnert uns dieses Wort in Vers 4, tu wohl den Guten und die frommen Herzen sind, erinnert uns an unsere Güte, die andere Menschen spüren mögen. Und wir können vielleicht ein bisschen drauf hoffen, wenn wir so gut sind, dass wir auch die Güte der anderen spüren können. Und dann verstehe ich diesen Abschlussvers nicht als Schadenfreude oder als Ausdruck von Hass, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr dahinfahren lassen mit den Übeltätern? Vers 4 und Vers 5 sind ja auch sehr unterschiedlich formuliert. 4, die positive Seite, als Bitte an Gott. 5 ist keine Bitte an Gott, sondern formuliert aus gläubiger Sicht eine tragische Einsicht, mit der man nie zu Ende sein kann. Dass es, Gott sei es geklagt, Menschen gibt, die sich um das Menschliche nicht kümmern. Die, Gott sei es geklagt, ihr Ding machen und über Leichen gehen, wo wir nur hoffen können, am Ende, vielleicht im Endgericht, wenn es nicht früher geht, kommen sie damit nicht durch und nicht einfach davon. Ein Ausdruck nicht einfach von juristischer Gerechtigkeit, sondern von Moralität und Menschlichkeit. Und darin steckt, wenn wir genau hingucken, auch noch die Hoffnung, dass da keiner von denen sich anstecken lassen möchte, die zu den Gläubigen gehören. Darum wird von denen gesprochen, die einst zu den Gläubigen gehörten, aber nun abweichen auf die krummen Wege und separat von den Übeltätern. Beides wollen wir nicht werden. Beides wollen wir nicht sein. Und wenn wir denn schon zuweilen erschüttert sind in unserer Lebens- und Glaubenswelt, dann wünsche ich uns, dass wir nicht zu Fall gebracht werden, weder in unserem Glauben und Hoffen, noch im Blick auf unsere Liebe gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen, auch wenn das vielleicht mal in einzelnen Situationen eine ziemliche Herausforderung sein kann, die anderen zu lieben. Wir sind uns der Zuwendung Gottes dankbar bewusst, jener Zuwendung, die für uns im Zeichen des Kreuzes sichtbar wird und also in jenem Zeichen, das seine ganze tragende Kraft zeigt in der Gottesbeziehung, in jener Treue und Liebe, die wir von ihm bekommen. Und an das hängen wir unsere Zuwendung zum Nächsten, unsere Liebe, unsere Treue, unsere Tatkraft für das Leben, damit es weitergeht im Guten, solange es denn hier auf der Erde weitergeht. So wollen wir bitten, dass wir im Innern still und getröstet sein können, damit wir im Äußern, im Leben und im Handeln gestärkt sind für das Gute. Gott schenke es uns. Amen.